Wir sind sehr dankbar für den Büchertisch und die Gelegenheit, die wir gehabt haben, zu sprechen. Es ist interessant. Wir denken wenig daran, aber es gibt viele andere Menschen, die draußen sind und Dinge treiben oder sind Befürworter für Dinge, die wirklich antichristlich sind. Und zwar, das passiert immer wieder. Der Grund, warum wir Freiheit haben, okay, ist, weil Christen in der Öffentlichkeit das Evangelium verbreiten. Wenn wir alle schweigen würden, dann würden wir keine Freiheit mehr haben. Es ist, weil die Botschaft draußen ist und gegen die Bosheit dieser Welt spricht, dass es nicht unser erstes Thema ist, gegen die Bosheit zu sprechen. Aber das Evangelium ist ganz anders als solchen boshaften Dingen. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum das nicht so weit gekommen ist und warum wir immer noch Freiheit haben. Bete für uns, die wir das tun. Und wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich das tun könnte, du könntest kommen, du könntest für uns beten, mit uns beten in der Zeit. Wir brauchen solche Kraft. Manche helfen uns beim Aufbau, beim Abbau. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Sprüche, Kapitel 3. Sprüche, Kapitel 3. Vers 27 bis 33. Sprüche, Kapitel 3. Vers 27 bis 33. Sprüche, Kapitel 3. Übrigens, ich habe mit Geschwister diese Woche gesprochen. Es gibt welche, die jeden Freitag am Königstraße da sind. Ich habe sie abends zugesehen, aber hat mir gesagt, jeden Freitag sind sie da und verbreiten das Evangelium. Wir danken dem Herrn für solche Geschwister. Sprüche Kapitel 3. Ich lese vor Verses 27 bis 35. Enthalte Gutes nicht dem, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt. Wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun, sag nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder, und morgen will ich geben, wo du doch hast. Schmiede nicht Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Gehe mit keinem grundlos vor Gericht, wenn er dir nicht Böses angetan. Beneide nicht den Mann, der Gewalt tat, und wähle keinen seiner Wege. Denn ein Greuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt. Doch mit dem Aufrichtigen hält er seinen Rat. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Ja, mit den Spöttern treibt er seinen Spott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ehre erben die Weisen, die Toren aber tragen Schande davon. Als ich Student war, in Sommerpausen habe ich immer wieder in Fabriken gearbeitet. Und das erste Mal, das war bei einem Schlachthof mit 1100 Mitarbeitern. Ich hatte zu Hause gelernt, hart zu arbeiten, aber das war auch zu Hause. Dort, zu Hause, da warst du geliebt. Da kriegte man auch Mitleid. Nicht so im Schlachthof. Die Mitarbeiter sind miteinander menschlich umgegangen, zwar, aber Mitleid, das suchst du am besten beim Roten Kreuz. Im Fabrik hieß es leisten oder gehen. Nicht nur von der Leitung der Fabrik, sondern auch von allen Mitarbeitern. Vom ersten Tag hörte ich schmutzige Witze. Manche von den Mitarbeitern haben kein Hell daraus gemacht, von ihrem Leben in der Hurerei zu sprechen. Über den Glauben sprechen, da war kaum eine interessiert. Dafür hatten sie keine Zeit. Irgendwann mal später habe ich die Gelegenheit gekommen, aber am Anfang und meistens nicht. Dort habe ich die echte Atheisten kennengelernt. Ich dachte, dass es welche an der Uni gab, aber im Vergleich zu diesen Menschen, da waren dort die echte Atheisten. Mein Glaube habe ich verstanden, wird geprüft. Manche beschreiben das Buch, die Sprüche, als Frömmigkeit in Arbeitsklamotten oder ein göttliches Leben in Arbeitsklamotten. Gott will, dass du weiser Mensch bist. Und er meint das für einen jeden von uns. Er will, dass wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Es gibt Christen, die biblische Wahrheiten gut kennen. Sie können es Punkt für Punkt erzählen. Aber wenn sie bei den Nachbarn sind oder in der Arbeit sind, stellen sie ihre Bibel zur Seite und führen, kann man sagen, ein weltliches Leben dort. Hier, meinen sie, funktionieren andere Maßstäbe. Der Nachbar sieht Jesus Christus in diesem Bruder oder Schwester nicht, sondern ein hässliches Bild vom Christentum. Und Geschwister, das gefällt Gott nicht. Deshalb hat er Salomo motiviert, diese 8 Bibelverse uns zu schreiben. Und etwas Ähnliches finden wir im Neuen Testament. Titusbrief, Kapitel 3. Titusbrief, Kapitel 3, ich fange mit Vers 4 an. Als aber die Güte und die menschliche Menschenliebe unseres Heilandes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in der Gerechtigkeit vorbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, was wir auch heute Morgen von Dennis und Clara gehört haben. Aber dann geht's weiter. Denn hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, unser Heil. Und wir können darüber sehr froh sein. Und was folgt? Vers 7. Damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für Menschen. Das, was Gott von uns erwartet, nachdem wir zum Glauben kommen, das sind gute Werke. Vorher könnten wir das nicht tun. Nachher können wir das durch seine Kraft leisten. Gott will das von uns. Gott möchte das in uns sehen. Zurück zu Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3. Und das Thema heute Morgen ist der weise Mensch und sein Nächsten. Ein weiser Mensch, können wir sagen, geht mit seinem Nächsten um auf eine Weise, die Gott gefällt. Mit seinem Nächsten auf eine Weise, die Gott gefällt. Wir können es auch so formulieren, wie wir es heute Morgen aus 3. Mose gehört haben. Letzter Bibelvers, das wir gehört haben von der Bibel. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollen nicht vergessen, wenn es um Weisheit geht, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Es gibt für mein Leben, ob ich in der Gemeinde bin, ob ich stille Zeit mache, ob ich zu Hause bin oder ob ich in der Arbeit bin, wenn ich Jesus Christus kenne, es gibt immer eine Verbindung zu dem Herrn. Und dieses soll ich pflegen, egal wo ich bin und egal was ich tue. Gut, und er möchte uns drei Sachen erklären hier. Wenn es um meinen Nächsten geht, Arbeit, Nachbarn, sogar zu Hause. Nummer eins, enthalte Gutes nicht vor. Enthalte Gutes nicht vor. In 5 Versen hier, in Sprüche Kapitel 3, Verses 27 bis 31, in 5 Versen sagt er nicht. 5-mal. Erstens, Vers 27, enthalte nicht. Zweitens, Vers 28, sage nicht. Vers 29, schmiede nicht. Vers 30, gehe nicht. Und Vers 31, beneide nicht. Manchmal ist es gut, wenn wir negativ sind. Ich sage nicht immer, aber ich sage, manchmal ist es wirklich passend als Christ, wenn du negativ bist. Salomo wusste, dass Menschen sehr leicht zu diesem Benehmen neigen. Und deshalb schrieb er so. Und es ist interessant, alles, was wir hier in diesen 8 Versen lesen, als Vater zu Sohn, man könnte auch sagen, als Freund zu Freund gesprochen, als Mensch zu Mensch gesprochen, alles, was hier ist, jedes Thema wurde in 3. Mose, was wir heute Morgen gehört haben, von Gott angesprochen. Und da hat es von Gott gedonnert. Hier ist es von Mensch zu Mensch. Ich möchte dir Rat geben. Salomo spricht. Okay, wir sind alle hellhörig. Was möchtest du tun, Simon? Soll ich weiter so machen? Oder? Weiter so machen? Okay. Hoffentlich explodiere ich nicht. Als erstes hier bei diesem enthalte Gutes nicht vor, sagt er, gebe den Mann, was ihm gebührt. Vers 27, buchstäblich heißt es, enthalte dem Besitzer, nicht das Gute. Das heißt, dieses gehört ihm. Du sollst ihm geben. Was bedeutet das Gute? Also die Bedeutung davon ist sehr, sehr breit. Aber wir können schon das ausdenken. Das, was gut wäre. Nicht für mich, sondern für ihn. Vielleicht hast du dir etwas geliehen. Vielleicht war das Geld. Vielleicht war das ein Gerät. Du sollst das zurückgeben oder zurückzahlen. Vor 2 Jahren gab es einen Maurer bei Schwäbisch Hall, lieh seinem Nachbarn Gerüstteile, Schalungsmaterial und Holzstiele aus. Trotz Anmahnung bekam er sie nicht zurück. Der Nachbar ist umgezogen zu einem anderen Ort und er erklärte schließlich, er hat sie weiter an einem anderen geliehen und er weiß nicht mehr, wo sie sind. Und selbstverständlich kam das zum Gerichtsprozess. Aber Jeff, das sind böse, ungläubige Leute. Warum redest du mit uns über solchen Dingen? Ich sage das, weil die traurige Wahrheit ist, es gibt manchmal Menschen in freien Gemeinden, die genau das Gleiche getan haben. Jakobus, in Jakobus Kapitel 4, spricht von Unternehmern, die Gemeinden besuchen. Damals, in den ersten Jahrhundert nach Christus. Er nennt sie nicht Brüder. Er sagt aber zu denen, den Lohn von den Mitarbeitern hält ihr zurück. Und wir haben das Gleiche gehört in 3. Mose, dass ein Unternehmer das nicht tun soll. Wenn er das bei ihm hat, er soll zahlen. An dem Tag, hat er gesagt, soll er zahlen. Was Jakobus wiederholt, ist etwas, das bereits unter den Juden bewusst war, 1500 Jahre. Manchmal, wenn wir von diesem Thema sprechen, geht es um eine Bitte um Hilfe. Sind wir bereit zu helfen, statt nur unser Programm weiter zu treiben? Sprüche Kapitel 3, Vers 28. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Du hast es bei dir. Er spricht nicht über einen Menschen, dessen Konto leer ist. Okay? Manchmal ist das der Fall, dass es für uns schief geht als Christen. Und wir können fast nichts tun, weil das Geld nicht mehr da ist. Und da gibt es Prozesse, die bereits also im Gesetz eingebettet sind und wir können das gebrauchen. Das ist in Ordnung. Aber wenn du das Geld hast, dann gib's zurück. Wenn du das Ding hast, gebe das zurück. Bei diesem Menschen, Vers 28, ist das Problem nicht, dass er nichts zahlen kann, sondern dass er nicht zahlen will. Was ihm gebührt, was eigentlich ihm gehört, sollst du zahlen, sollst du zurückgeben. Dann Nummer 2, das ist das Erste, wenn wir davon sprechen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Nummer 2, missbrauche keinen Vertrauen. Schmiede nicht Böses, Vers 29, gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Vor 5 Jahren in Norddeutschland gab es einen Finanzberater, der wegen Geldbetrug in der Höhe von 3,5 Millionen Euro angeklagt wurde. Er hat Leute dazu gewonnen, bei ihm Geld zu investieren. Er versprach 18% Rendite. Die Mehrheit von dem Geld hat er verspekuliert. Und hier ist das, was ich betonen möchte. Die meisten, die seine Kunden waren und er überzeugt hat, das waren Menschen aus seinem näheren Umfeld. Menschen, die er gut kannte. Salomo betont, missbrauche den Vertrauen nicht. Darum geht's. Gott will, dass wir einander vertrauen. Können wir das für einen Augenblick mal so, können wir darauf konzentrieren? Gott will, dass wir einander vertrauen. Das ist sein Weg. Das ist die Basis einer gesunden Gesellschaft. Menschen, die voller Misstrauen sind, mögen gute Gründe dafür haben. Aber wisst ihr was? Gott kann sie nur wenig gebrauchen. Denn das, was notwendig ist, den Umgang mit anderen Menschen, das ist Vertrauen. Wenn wir jemandem vertrauen, dann machen wir uns dadurch verwundbar. Salomo spricht diese Verwundbarkeit an. Das ist der Punkt hier in diesen zwei Versen. Verwundbarkeit. Freundschaft basiert sich auf Vertrauen. Nachbarschaft basiert sich auf Vertrauen. Die Ehe vor allem baut sich auf Vertrauen. Kindererziehung baut sich auf Vertrauen. Gemeindeleben baut sich auf Vertrauen. Missbrauch von Kindern fängt mit einem Missbrauch von Vertrauen an. Ehebruch fängt mit einem Missbrauch von Vertrauen an. Die Zerstörung einer Gemeinde durch Gemeindeleiter fängt mit einem Missbrauch von Vertrauen an. Menschen können sogar einander missbrauchen durch Worten. Und die Kirchengeschichte ist voller Machtmissbrauch. Kirchenmenschen, die Gott vertreten oder Gott vertreten sollen. Die Kirchengeschichte ist voller Machtmissbrauch. Deswegen gibt es viele Menschen, die die Kirche oder Gemeinden nicht vertrauen. Es gibt auch etwas ganz Übles, Vers 30. Gehe mit keinem grundlos vor Gericht, wenn er dir nichts Böses angetan. Es gibt Menschen, die einen Prozess gegen Nachbarn einleiten, über etwas Technisches vielleicht, nur weil sie hoffen, dadurch viel Geld zu bekommen. Nicht, weil etwas Schlechtes geschehen ist, sondern sie wollten nur diese Gelegenheit ausnutzen, um viel Geld zu bekommen. Der König Ahab erlaubte es, dass seine Frau einen gerechten Mann, Nabot, zum Gericht zuerst und danach Todesstrafe führe. Nur weil er Nabots Grundstück haben wollte. Er löschte einen Menschenleben aus Habgier aus. Der Mensch kann sehr leicht und sehr schnell Motivation finden, um Vertrauen zu missbrauchen. Schließlich führt die Motivation und Handlung zu dieser Wahrheit, gesagt von David zum König Saul, dass du David ohne Ursache tötest. Gott hört, wenn Menschen wie David schreien. Vor allem hört er auf verwundbare Menschen, die missbraucht wurden. Er hört auf ihre Stimme. Gut, das war das Zweite. Drittens, in dein Umgang mit deinem Nächsten. Beneide nicht Gewalttätigen. Vers 32 oder 31. Beneide nicht den Mann, der Gewalt tat, und wähle keinen seiner Wege. Das Wort, das hier Mann der Gewalttat übersetzt wird, das kann man auch den Ungerechten übersetzen. Ich zeige euch das in Sprüche Kapitel 24, Vers 1. Im Hebräischen ist das das gleiche Wort. Sprüche Kapitel 24, Vers 1. Sei nicht neidisch auf böse Menschen. Gleiche Wort, gewalttätige Menschen in Kapitel 3. Und nicht begierig, bei ihnen zu sein. Schauen wir jetzt in Vers 19, Kapitel 24. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Das ist das Wort, das wir suchen. Ereifere dich nicht gegen die Gottlosen. So, das hat eine Vielfalt von Übersetzungen, aber wir kriegen vielleicht die Idee. Wir sprechen nicht nur von Menschen, die gewalttätig sind, sondern von Menschen, die einfach übel sind, die Verbrecher sind. Und er sagt, beneide diesen Menschen nicht. Wieso beneiden? Es gibt Menschen, die bemerken, dass ungerechte Menschen richtig erfolgreich sind. Dann machen sie die Schlussfolgerung. Wir können von denen eine Scheibe abschneiden. Sie sind erfolgreich. Und dieses passiert sehr leicht. Ich zeige euch im Psalm 73. Psalm 73. Das Problem wird vorgebracht, wie gute Menschen, Christen, wirklich gute Christen, manchmal denken. Ein Psalm von Asaph, Psalm 73, fürwahr, Gott ist Israel gut denen, die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätte gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denen geht's gut. Denen geht's sehr gut. Vielleicht kann ich von dem lernen. Selbstverständlich möchte ich kein Übeltäter werden. Aber vielleicht kann ich von dem lernen und ich kann das auch benutzen. Gott sagt, nein, nicht einmal. Tue nicht, was er tut. Es würde euch überraschen, wie viele Hollywood-Stars gewalttätig sind und trotzdem hohes Ansehen haben. Ich sage nicht alle, bitte, ich sage nicht alle, aber viele. Und gegen denen wird gar nichts unternommen. Aber hauptsächlich denke ich, hat eine hier ins Visier. Menschen, die wirklich Macht haben, Diktatoren zum Beispiel. Salomo, nicht vergessen, war König. Und er sprach mit seinen Söhnen und vor allem Rehabiam, der nächste König. Das waren Fürsten. Das waren Menschen, die Macht hatten. Und er wollte denen erklären, so gehst du mit anderen nicht um. Es gibt viele Machthaber in dieser Welt, die richtig gemein sind, hat Salomo gemeint. Heute gibt es sie auch, aber es gab sie auch damals. Und er wollte es erklären. Du kommst an die Stelle von Macht. Tue nicht, wie diese Leute machen. Adolf Hitler glaubte an die Natur. Ich habe ein interessantes Buch von einem Historiker gelesen. Sein Glaube war an Natur und die Evolution. Er war ein Mensch, der Gewalt hat. Josef Stalin war Atheist. Er war für den Tod von über 10 Millionen Menschen mindestens verantwortlich. Mao Zedong war auch Atheist. Durch seine Regierung sind über 40 Millionen Chinesen ums Leben gekommen. Es gibt Menschen heute, die solche Diktatoren ehren. Und heute Morgen geht es nicht um Politik, es geht um, wie wir mit Menschen umgehen. Und er sagt in Vers 31, beneide nicht den Mann, der Gewalt hat, und wähle keinen seiner Wege. Erfolg ist nicht das, was dich motivieren soll. Es ist verkehrt, tue es nicht. Es gibt genug bessere Menschen, sage ich das so. Es gibt genug bessere Menschen, von denen du lernen kannst. Du brauchst nur schauen. Fjodor Dostojewski sagte, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Gott ist mit diesem Benehmen besonders geärgert. Wir haben von zwei Dingen gesprochen. Wenn du jemand etwas schuldest, du sollst ihm zahlen oder zurückgeben und du tust das nicht, er sagte, gib's ihm, was ihm gehört. Und das zweite war, Vertrauen sollen wir nicht missbrauchen. Wenn das Familie oder Nachbarn ist oder Geschwister in der Gemeinde. Aber über diesen wird Gott besonders geärgert. Wir lesen weiter, Vers 32. Denn ein Gräuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt. Doch mit dem Aufrichtigen hält er seinen Rat. Das heißt, Menschen, die wirklich aufrichtig leben, als gläubige Menschen, sie haben eine echte Verbindung zu dem Herrn. Egal, was andere Leute sagen, der ist so gut, der ist so wunderbar. Ach, was er alles schaffen kann. Sie denken über dich nichts. Aber Gott denkt über dich ganz positiv und er kommuniziert mit dir. Du hast ein Draht zu dem Herrn, wenn du als Christ dein Leben so führst. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus der Gottlosen. Doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Ja, mit den Spottern treibt er seinen Spott. Das ist Gott. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Vor 10 oder 11 Jahren veröffentlichte Dr. Richard Dawkins, ein Buch der Gotteswahn. Darin behauptete er, Religion ist das größte Übel in der Welt. Aber nachher musste er zugeben. Ich habe eine Debatte gehört zwischen ihm und John Lennox. Und er hat den Punkt vorgebracht. Was ist mit Stalin? Was ist mit Mao Zedong? Menschen, die Atheisten waren. Und du bist Atheist. Sie sind verantwortlich für so viele Millionen Menschen tot gewesen. Er hat keine Antwort darauf gehabt. Keine. Später, nach dieser Debatte und nachdem sein Buch weit verbreitet wurde und Bestseller war, später schrieb er, es gibt, soweit ich weiß, keine Christen, die Gebäude in die Luft jagen und keine christlichen Selbstmordattentäter. Ich weiß auch von keinen größeren christlichen Denominationen, bei denen auf Abfall von Glauben die Todesstrafe steht. Zum Niedergang des Christentums habe ich gemischte Gefühle, insofern das Christentum ein Bollwerk gegen etwas Schlimmeres sein könnte. Gott hat uns erklärt, wie wir leben sollen. Und das hat seinen Effekt nicht nur auf uns, nicht nur auf unsere Gemeinde, sondern auf Menschen um uns herum in der Gesellschaft. mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. Das ist eine enge Beziehung zu denen. Es kommt alles zurück zu diesem Satz, den wir heute Morgen gehört haben, den ich wiederholt habe und ich möchte noch einmal wiederholen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist bereits im Alten Testament. Lange Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde. Das ist ein Prinzip Gottes. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sollen wir auf diese Weise leben. Und manchmal brauchen wir es, einander zu helfen und ermutigen, manchmal sogar ermahnen. Hier ist der richtige Weg. In der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob sehr viele Leute das jetzt mal tun, aber vor 20 Jahren gab es viele junge Leute, die etwas um ihr Handgelenke hatten. WWJD. Was würde Jesus tun? Und das ist für uns ein Leitwort, Tag zu Tag. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Ja, die Frage stellen, was würde Jesus tun? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte mit 3 Punkten meine Predigt schließen. Denn das ist so echt, was in der Welt geschieht. Von Menschen, die gottlos sind. Auch wenn sie religiös sind. Von Menschen, die gottlos sind. Was sie zu anderen tun. Ein weiser Mensch geht mit anderen Menschen auf eine gute Weise um, mit seinen Nächsten. Vielleicht ist das der Fall, dass du Missbrauch erlebt hast. Ich bin sicher, dass das der Fall ist bei manchen unter uns, denn es hat so oft passiert in der Gesellschaft. Und ich weiß, dass das eine Minderheit ist, vielleicht eine kleine Minderheit, aber vielleicht ist das in deinem Leben geschehen. Wir wollen kurz eine Zeit geben zu beten, einfach kurz. Du kannst beten und den Herrn bitten, dass er dir die Kraft gibt, wenn du noch nicht vergeben hast, zu vergeben, damit er die Bitterkeit wegnimmt. Vielleicht bist du mit jemandem richtig schlecht umgegangen und du hast es noch nicht geklärt mit dieser Person. Vielleicht war das diese Woche. Vielleicht war das vor 5 Jahren. Und das ist noch nicht geklärt. Nehme die Zeit, das vor Gott zu bringen und ihm um Kraft zu bitten, das mal in Ordnung zu bringen. Gott ist ein sehr gnädiger Gott. Und Christen machen auch Fehler. Und dann drittens, vielleicht bist du hier und du hast Jesus Christus als dein Herrn und Heiland noch nicht angenommen. Du kannst nicht sagen, ja, ich weiß, er hat mich gerettet, er hat alle Sünden vergeben, ich weiß, dass ich, wenn ich sterbe, in den Himmel gehe. Nehme die Zeit, mit Gott zu beten, Herr, das ist, was ich brauche, genau wie das Ehepaar das erzählt hat. Vielleicht nicht auf gleiche Weise, aber diese Wahrheit brauche ich in meinem Leben, Jesus Christus. Mein Retter. Wir neigen uns im Gebet und die ersten 30, 40 Sekunden, ich werde nichts sagen. Wir werden einfach jeder für sich beten.